herzlich willkommen zu Folge 142 vom Aus dem Maxi Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Ich bin Lukas und ich spreche heute über die Fortuna zusammen mit Jan. Hallo.
Hallo zusammen.
Und mit dem Tim. Hallo Tim.
Einen schönen guten Abend.
Ja, wie geht's euch denn? Habt ihr die Tabellenführung? Diesmal ist es ja auch eine richtige, nicht nur eine für eine oder zwei Nächte. Habt ihr die genießen können jetzt am Wochenende?
Ja, ich war ja schon darauf vorbereitet, weil deine positiven Prognosen, dieses, wenn man sich überlegt, Lou, was alles hätte werden können, wenn du früher angefangen hättest, positive Prognosen zur Fortuna zu stellen. Das ist so ein Gedanke, den ich jetzt in den letzten Wochen habe, ob es nicht an dir liegt. Ja, weil jetzt, seitdem du anfängst, quasi die Ausblicke immer gut zu setzen, zu sagen, naja, Rostock, den müssen wir eigentlich schlagen, läuft's. Daran liegt's. Das ist jetzt meine Analyse zum frühen Zeitpunkt dieser Aufnahme.
Wobei ich mich gar nicht so genau erinnere, ob meine Prognose für Rostock auch so durchgehend optimistisch gewesen ist.
War sie also, das? Ja, ich habe das auf jeden Fall so in Erinnerung, dass sie auf jeden Fall Hoffnung gemacht hat darauf, dass man gewinnt, dass man dann Tabellenführer ist, steht auf einem anderen Blatt Papier und ist in einem anderen Stadion passiert. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich komme mit der Tabellenführung ganz gut klar, denn ich habe mich einfach hier in Berlin am Boden festgeklebt. Das ist hier gerade en vogue, dass ich nicht abhebe. Und ja, das klappt ganz gut.
Ich glaube, hätte ich auch machen sollen, weil ich habe ja Christian, den wir vielleicht nächste Woche in Vorbereitung auf das HSV-Spiel nochmal hören werden, nachdem das Ergebnis in Elversberg des HSV feststand, ja auch schon gesagt, dass die Fortuna den HSV zweistellig demütigen wird in Hamburg. Eventuell hätte ich mich da ein bisschen zurückhalten sollen. Aber direkt nach dem Spiel ging es ein bisschen mit mir durch. Ja, die zu dem Zeitpunkt ja kurzweilige Tabellenführung, die sich ja jetzt gefestigt hat.
Ja, also ja, ich habe die Feste ja auch feiern, wie sie fallen. Also,
genau. Und pöbeln, solange es geht.
Genau, wir haben noch 10 Tage Zeit, die Fresse aufzureißen. Dann sollte man das auch tun.
In diesem Sinne. Es sind wirklich 10 Tage.
Ja, dann können wir jetzt heute einsteigen mit der Pöbelei oder gegen den HSV. Nein, oder mal schauen, weil ein weiterer Sieg ist zu besprechen. Ja, die Siegesserie der Fortuna reißt einfach nicht ab. In Rostock 3-1 gewonnen.
Ja, und ich glaube, ein großes Force Fund, auf das man da setzen konnte, war ja auf jeden Fall die Eingespieltheit, dass Tune ja mal wieder auf die Spieler vertrauen konnte, auf die er in den letzten Wochen eigentlich auch immer setzen konnte. So die einzige Personalie, die vielleicht irgendwie ganz interessant war, war so die, ob man Jamil Siebert oder doch André Hoffmann den Vorzug gibt. Und ja, ich habe dann noch immer dann doch letztendlich wenig überraschend, dass dann ein Trainer wie Daniel Thun auf den Kapitän der Mannschaft setzt, auf André Hoffmann. Und so ging es dann irgendwie in das Spiel rein. Und
aber ja, darf ich da mal auch vielleicht auch selbstkritisch einhaken? Weil diese Eingespieltheit der Mannschaft, können wir die eigentlich als so gegeben hinnehmen? Weil wenn man sich anguckt, so Johannesson, Solis, sind ja eher später zur Mannschaft gestoßen und sind unglaublich wichtige Bestandteile dieser Mannschaft. Also ist es nicht auch irgendwie, für wen spricht das eigentlich, dass es schon so reibungslos läuft? Und ist es nicht etwas Bemerkenswertes? Man kann sagen, bei Engelhardt zum Beispiel, der hat lange schon trainiert, war eine frühe Verpflichtung, etwas, was wir ja auch immer hier gefordert haben, frühe Verpflichtungen machen, damit man sich einspielen kann. Aber müssen wir da nicht vielleicht sagen, man sieht ja an Johannes und Zollis und vor allem an Johannesson, finde ich, und wie dieses Dreier-Mittelfeld zusammen funktioniert, dass auch die etwas späteren Verpflichtungen nicht dafür sorgen, dass man nicht auch frühzeitig die Tabellenführung an sich reißen kann als Fortuna.
Also das spricht erstmal vielleicht nur in Klammern für die Eingespieltheit und mehr für die Qualität der Einzelspieler, die man da auch noch letzten Endes auf dem Transfermarkt gefunden hat. Johannesson konnte sich ja auch nicht weiter ein jetzt über die Länderspielpause. Er war ja unterwegs und ja.
Ja, würde ich dir komplett zustimmen, Tim. Also ich glaube, die individuelle Qualität, die beiden mit in die Mannschaft bringen, die hebt wirklich alle auch nochmal auf ein neues Level. Und es ist ja auch so, dass, glaube ich, viel von dem, was halt bei Fortuna gut läuft, jetzt nicht unbedingt nur daraus kommt, dass man da irgendwelche tausendmal eintrainierten Abläufe einfach irgendwie abrufen kann und Automatismen ineinander greifen, sondern man macht viel mit der individuellen Qualität der Spieler, die man im Kader hat, und besonders mit der individuellen Qualität von den beiden. Also ich glaube, sich im Augenblick halt vorzustellen, wie das Spiel der Fortuna aussehen würde, wenn die beiden mal für ein Spiel ausfallen, da wäre ich jetzt erstmal wieder relativ blank. Wahrscheinlich schlägt man dann wieder irgendwie lange Bälle auf die rechte Seite und guckt, oder lässt Nicolas Gavory Halbfeldflanken schlagen. Aber ja, solange die beiden halt eben dabei sind, kann man eben mit dieser unglaublichen Kraft, die das Spiel halt irgendwie entwickelt, eben auch alle anderen irgendwie gut in Szene setzen. Und ja, was da, glaube ich, auch irgendwie immer noch extrem hilft und ein bisschen unterschätzt wird, ist halt Vincent Vermey, der einfach halt irgendwie immer smart ist, irgendwie immer unterwegs ist, irgendwie immer den Ball sofort weiterleitet. Also ich glaube, auch das hat einfach Fortuna viel, viel hinzugefügt. Und ja, sorgt dafür, dass halt, dass das Spiel einfach insgesamt nicht so statisch ist.
Also ich glaube, ich möchte das jetzt schon mal anmerken. Ich werde im Laufe dieser Spielbesprechung, also ich finde es interessant, wie sich das Spiel der Fortuna verändert hat. Und ich glaube auch, dass es viel an individuellen Stärken zu tun hat, aber eben vielleicht nicht nur von Johannes, sondern Zollis. Aber dieses Spiel der Fortuna hat sich im Vergleich zu den letzten Jahren, kann man sagen, durchaus deutlich verändert. Und das finde ich ganz spannend zu beobachten. Und vielleicht nähern wir uns dem und auch der Frage, ist es jetzt quasi nur die individuelle Klasse, die das verursacht, oder gibt es nicht doch irgendwie andere Mechanismen, das kann man vielleicht auch nicht voneinander trennen. Ne? Ist es Henne und Ei? Ne? Also ist es das, was vielleicht jemand wie Daniel Thun schon länger eigentlich spielen lassen wollte? Oder ergibt es sich jetzt, weil die Spieler die Qualität haben und daraus eben auch eine andere Spielanlage sich entwickelt? Aber das können wir ja in den nächsten 3,5 Stunden, dieser Podcast vermutlich dauern wird, klären.
Ja, aber ein Wort noch, bevor wir dann ins Spiel einsteigen. Wir haben das ja, also ich sag mal, der aufmerksame Zuhörer unserer Folgen, der uns schon länger verfolgt als Podcast, der wird ja gemerkt haben, was für große Stücke wir auf das Scouting von Fortuna Düsseldorf halten. Und das zeigt sich jetzt auch. Man hat da wirklich gute Verpflichtungen getätigt. Vielleicht nicht in der Breite, aber ja.
In der Spitze. Ja. Mhm. Alles
ja, man hatte einfach richtig Glück, dass einem im August halt noch die richtigen Spiele angeboten wurden. So kann man es halt auch sehen. Aber
das wissen wir nicht, Lou. Das ist jetzt die Unterstellung, die dahinter steht. Aber das ist nur eine, ne?
Ja, also mindestens bei Bergmann kann man ja sicher sein, dass man den letztes Jahr nicht als bestimmt nicht dementsprechend auf dem Zettel hatte, weil der halt da noch Stamm gespielt hat beim Champions League-Teilnehmer. Also und auch bei Zollis weiß ich halt nicht genau. Also da sind ja mit Sicherheit keine langfristigen Strategien dahinter, dass man ewig an so einem Spieler dran ist und arbeitet und das nach einem Plan macht. Also da muss man einfach so sagen, die Spieler wurden einem halt im August angeboten und man hatte halt zum Glück noch irgendwie das Budget, um das freizuschaufeln, und konnte die dann jetzt halt holen. Dass die beiden halt bisher absolut eingeschlagen haben, steht ja völlig außer Frage. Also ich würde, glaube ich, lieber heute als morgen halt in irgendeinen Keller hinabsteigen und da die 2 Millionen hervorbuddeln, die Fortuna nicht hat, damit man endlich diese Bergmann-Kaufoption ziehen kann.
Weil, ja, also ist ja wirklich Wahnsinn, da merkt was er man spielt, bei uns.
Aber ja. Ist halt einfach sehr ambivalent, gerade so dieses
Gefühl. Ist das einfach so ähnlich wie bei der Fortuna momentan? Blindes Verständnis, mein Steilpass, und du hast perfekt verwertet. Und jetzt können wir auch zum Spiel kommen.
Ja, es fing eigentlich druckvoll und gut an, die Fortuna von vornherein in der ersten Halbzeit. Also das Schöne ist, diese Halbzeiten lassen sich auch ganz gut als Halbzeiten quasi lesen, weil die erste Halbzeit wirklich dominant von der Fortuna gespielt worden ist, bis auf vielleicht die letzte Phase dieser ersten Halbzeit, aber es fing mit viel Ballbesitz an, mit einer sehr starken Druckphase und sehr, sehr gefälligen Kombinationen, die wir ja mittlerweile, ich will nicht sagen gewohnt sind, aber jetzt schon das ein oder andere Mal gesehen haben, was mich ja eben auf diese Frage von Eingespieltheit und individueller Klasse und kann man das voneinander trennen, gebracht hat, weil da fing von vornherein irgendwie schnell kam man dann in den 16er rein zur Grundlinie, dann kommt das alles noch nicht genau so an, aber man sieht eben, da passt doch einiges zusammen und Entwicklungen, die sich dann halt weiter fortsetzten, kamen nicht aus dem, also das Tor zum Beispiel dann später kam nicht aus dem Nichts, sondern aus einer ja, starken Ballbesitzphase der Fortuna. Und wann hat man das schon das letzte Mal gesehen, dass die Fortuna nicht nur den Ball mehr hat, sondern auch immer wieder damit was Produktives machen kann?
Also tatsächlich, wenn man sich so über das gesamte Spiel mal die Positionierung auch der Spieler anguckt, hat man Rostock schön hin und her geschoben, das Spiel breit gemacht und auch aus einer dieser Angriffe, die dann wirklich die ganze Breite des Spielfelds nutzen, ist dann das 1-0 gefallen. Der tatsächlich schöneren Sorte, das Spiel. Ich muss sagen, dass das zwar eine Kopie ist von einem Tor, was man schon gesehen hat von Zollis, aber trotz allem muss man erstmal würdigen, was du eben gesagt hast, diese lange Ballbesitzstaffette und dieses immer wieder Rostock hin und her zu schieben zwischen rechts und links. Und auch wenn man da den Pass sieht, der da auf Zollis rausgespielt wird, auf der ganz anderen Seite des Platzes bietet sich Felix Klaus nämlich auch an. Also da sind beide Optionen offen und das liegt einfach auch daran, dass sich insgesamt die Mannschaft unter diesem Mittelfeld mit großartigen Pässen und Passgebern wirklich gut bewegt und immer wieder Optionen auch schafft.
Genau, und das war in der ersten Halbzeit eben zu sehen. Und ich finde, wie du sagst, der hat das Spiel breit gemacht. Und das ist so ein Faktor, der die Fortuna von jetzt, von der Fortuna von vor nicht allzu langer Zeit unterscheidet. Das war in der ersten Halbzeit meines Erachtens gut zu sehen, wie auch aufgebaut wird. Also wenn man sich allein, ich habe es letztes Mal schon gesagt, wenn man einfach gewohnt ist, seit, weiß nicht, wie lange wir diesen Podcast schon machen, halt die Statistiken für die Spiele aufzumachen, dann wusste man immer, was man bekommt bei der Fortuna. Ich habe es letztes Mal schon gesagt, ja, wer wie viel Ballbesitz hat. Und das ist aber einfach jetzt anders. Ja, also klar, Zimmermann hat immer noch relativ viel Ballbesitz, aber er ist nicht mehr alleine. Der andere Außenverteidiger, Ioa, auch mit viel Ballbesitz. Und auch das ist nicht zufällig, weil dieser Spielaufbau ging halt auch über die Außenverteidiger, die dann aber die spielstarken Mittelfeldspieler, von denen wir jetzt schon sprachen, mit einem Pass in die Mitte bedient haben. Oder, das war dann, glaube ich, nicht die 1A-Option, die es dann gab, halt einen Pass lang die Linie spielen können auf Zollis oder Klaus. Aber die Überlegung halt, man macht es breit, man spielt von außen rein und dann wieder raus zum Beispiel, das ist etwas, was eben länger nicht mehr zu sehen war oder sehr lange nicht mehr zu sehen war. Und derjenige mit den meisten Ballkontakten ist eben dann auch Yannick Engelhardt, ein zentraler Mittelfeldspieler. Auch das kommt nicht von ungefähr. Und die Innenverteidiger spielen einfach eine weniger dominante Rolle in diesem ganzen Spiel. Kastenmeier immer noch wichtig, ja, und das ergänzt sich ganz gut. Und das sah man in dieser ersten Halbzeit. In der zweiten Halbzeit nicht so sehr, aber in dieser ersten Halbzeit, in dieser starken Ballbesitzphase der Fortuna ganz stark, dass sich das Spiel auch verändert hat, dass der Spielaufbau sich verändert hat, dass man eben durch eine Spielanlage, würde ich jetzt sagen, ja, eine Eingespieltheit oder halt auch eine andere Spielidee in Zusammenarbeit mit eben Spielern, denen man halt auch mal den Ball in den Fuß geben kann, der aufdrehen kann und in Person von Johannes oder jemanden hat. Also ich habe es letztes Mal auch schon gesagt, ja, das ist eine Spielverlagerung, ich will sie heiraten. Ja. Ja, das ist einfach, der hat 4 lange Bälle gespielt und es kommen einfach alle an. Ja, es ist einfach wunderschön zu sehen. Ja, und das ist etwas, womit ich nicht so gerechnet hätte Und das macht dieses Spiel gerade in der ersten Halbzeit auch so attraktiv, sich das anzugucken, wenn man Fortuna-Fan ist. Als Rostocker hatte man vielleicht eine gewisse Zeit nicht so viel Spaß dabei. Jetzt habe ich euch kaputt geredet.
Ja, nee, aber also, du hast ja recht. Also gerade diese Pässe ins Mittelfeld und von dort aus wieder raus eröffnen ja dann, wenn man so jemanden wie Johannesson da hat, auch die Möglichkeit, dann nicht direkt auf derselben Seite wieder rauszuspielen, sondern so eine Verlagerung zu spielen. Und dadurch kriegt man die Mannschaften hin und her geschoben, solange bis sich dann Zollis mal total unbedrängt außen findet und dann tatsächlich auf den Gegenspieler zugeht, der auch nicht entgegenkommt, sondern sich mehr zurückzieht. Das muss man dann schon auch sagen, da kann er besser verteidigen. Und dann den Move macht, den er schon mal gemacht hat und unglaublich schön abzieht. Da frage ich mich, ob das demnächst noch weiterhin so klappt. Also ob er da quasi irgendwann von den Gegenspielern gelesen werden kann. Aber also auch der Abschluss, der dann kommt, ja, der ist schon für die zweite Liga extrem gut.
Ja, also während
ich glaube ehrlich gesagt schon, dass man da relativ optimistisch sein kann, dass Zollis das auch fortführen kann, weil auch wenn er jetzt, glaube ich, bisher mit diesem Move erst ein oder vielleicht auch schon zwei Tore vorher gemacht hat, er hatte auf jeden Fall auch schon viel, viel mehr gefährliche Situationen und ich glaube, das ist den Scouting-Teams sicherlich auch von Rostock schon vor dem Spiel bekannt gewesen. Also uns war es ja auch schon allein deswegen bekannt, weil wir natürlich alle pflichtbewusst Crazy Goals and Skills von Zollis geschaut haben, als er hergekommen ist und sehr viele von seinen Toren, die er halt auch schon in der griechischen Liga zum Beispiel gemacht hat, sind halt auf diese Weise gefallen und ich glaube genau das macht es halt eben aus, ne? So ein bisschen wie, ohne jetzt zu hohe Vergleiche zu machen mit Arjen Robben zum Beispiel, dass man halt genau weiß, was passieren wird, aber er macht es halt trotzdem, ne? Und das schafft natürlich irgendwie auch, ja, das schafft halt eben auch die Räume, weil man eben auch genau bei dem 1-0 ja sieht, genau wie du es angesprochen hast, Tim, der Sein Gegenspieler traut sich halt gar nicht, aggressiv gegen ihn draufzugehen und zu verteidigen, weil er halt Angst hat, dass Zollis ihn dann halt sofort halt irgendwie aus dem Spiel nimmt, sondern er hofft halt so ein bisschen, indem er sich da so ein bisschen zurückzieht, dass halt die weiteren Rostocker Verteidiger, wenn man ja dann in dem Augenblick, wo Zollis abzieht, hat man ja trotzdem eine Überzahl im Strafraum, dass die vielleicht irgendwie noch helfend eingreifen können und versucht er das halt alles ein bisschen hinaus zu verzögern. Das klappt aber nicht, weil Zollis das dann letztendlich doch irgendwie zu schnell macht und dann eben schon abschließt und weil halt eben auch Vermeil genau den richtigen Lauf halt wählt, diagonal durch den Strafraum, damit halt irgendwie die weiteren Verteidiger halt irgendwie bindet, dazu noch genau in dem Augenblick des Schusses eigentlich vor dem Torwart steht. Also da passt das halt wirklich einfach perfekt in den ganzen Spielzug.
Und man muss auch sagen, also klar, der macht diesen Move rein, aber diese Flugbahn dieses Balles, so eine Flugbahn siehst du nicht so häufig. Also ich finde das auch, weiß ich nicht, wie der da reinschlägt, ich fand das schon irgendwie, der hat dem schon auch so ein 3 mitgegeben, dass es halt perfekt reingeht. Und das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen gemein, aber vergleicht man das mal mit den Abschlüssen von Ioa zum Beispiel, das ist halt eine andere Qualität. Ja.
Ja.
Also bei Ioa würde ich jetzt sagen, der sucht vielleicht mal zu viel den Abschluss und dann ist sein Abschluss auch nicht eben, hat nicht diesen Bogen, den Zollis da mitgibt, sondern der ist dann zu gerade und geht eben dann am Tor vorbei. Das war schon gar nicht schlecht. Ja. Und auch eben, wie das entsteht, ja, aus einem Einwurf, dann lässt man prallen, verlagert schnell, Johannesson macht eben genau das. Tim hat schon gesagt, mitgehen, das ist halt alles, das hat alles Hand und Fuß. Das ist wirklich, ich will's, man will es ja nicht beschreien, ja, aber es ist einfach echt gut. Und das muss man vielleicht auch einfach mal im Moment genießen.
Ja, also es kommt in der Folge zu vielen weiteren Abschlüssen für die Fortuna, manche gefährlicher, manche weniger gefährlich. So dass man aber nach knapp 35, 40 Minuten auf ein Torschussverhältnis von 13-3 kommt und dass es da halt weiterhin nur 1-0 steht, Würdet ihr sagen, das ist so das Haar in der Suppe?
Also ja und nein. Also man macht ja dann schon auch relativ früh in der 35. Minute das 2:0. Und es war jetzt, da fand ich auch nicht so, dass man jetzt gedacht hat, okay, man hat jetzt da die zig hundertprozentige Chancen, die man eigentlich nur ausnutzen muss. Und man hatte das Gefühl, Fortuna kontrolliert das Spiel, Fortuna bekommt genau das Spiel, das sie haben wollen. Und von daher dachte ich eigentlich eher, okay, wenn man jetzt so weitermacht, man muss eigentlich nur so weitermachen und muss halt nicht viel ändern, muss sich da irgendwie auch nicht grämen, dass man da vielleicht irgendwie noch mehr hätte ausnutzen können, weil für mich hat gar nichts darauf hingedeutet, dass halt irgendwas dieses Spiel der Fortuna halt irgendwie brechen könnte. Es kam, dass es dann halt irgendwie zu diesem Bruch kommt, irgendwie eigentlich nach dem 2:0 ja schon, kam für mich ehrlicherweise ein bisschen aus dem Nichts. Also was man sich auf jeden Fall trotzdem natürlich ein bisschen vorwerfen lassen könnte, ist, dass man ja eben von diesen kleineren Möglichkeiten, die man gehabt hat, dass man da vieles vielleicht nicht ganz gut ausgespielt hat. So, es gab trotzdem dann ab und zu mal irgendwelche Halbfeldflanken ins absolute Nichts, die einfach super ungefährlich waren. Und es gab irgendwie auch so über das gesamte Spiel verteilt echt einige Distanzschüsse von Emma und von Felix Klaus auch, wo man sich wirklich gefragt hat, ach, was soll das? Also ich meine, natürlich ist es irgendwie immer besser als halt einen absolut riskanten Pass in einen Raum reinzuspielen, wo die Wahrscheinlichkeit, dass der ankommt, sehr gering ist, sodass man mit hoher Wahrscheinlichkeit in Konter läuft. Natürlich sollte man dann lieber immer abschließen. Aber gerade die Schüsse, die ich da jetzt in der Mehrzahl kritisieren will, waren halt auch ehrlich gesagt so erste Hinrunde Bundesliga, letzte Bundesliga-Abstiegssaison Erik Tommy-Abschlüsse. So in der Rückrunde konnte Erik Tommy das ja richtig gut, teilweise mit seinen Distanzschüssen. In der Hinrunde hat der ständig abgezogen, wenn der zwei Gegenspieler direkt vor sich stehen hatte, sodass einfach die Bälle wirklich aus einem Meter Entfernung gegen irgendwelche Abwehrschienenbeine halt irgendwie gesprungen sind und man dann in den Konter gelaufen ist.
Genau, und das ist nämlich
genau solche Punkt. Solche Abschlüsse gab es halt viel zu viel und das habe ich nicht verstanden.
Genau, das also, ist
nämlich, wirklich eben, namentlich eben von Klaus und von Emma.
Du hast eben gesagt, von wegen dem Pass lieber abschließen, als einen Pass zu spielen und dann einen Konter reinlaufen. Ich sehe das nämlich nicht, aus diesem Grund nicht so. Also, wenn man halt sinnlos Fernschüsse macht, Tim, musst du mal kurz weghören jetzt, dann kommt halt der Block und dann kommt halt der Konter. Und das passiert ja auch in der 27. Minute. Da hat Zimmermann, ich weiß nicht, ob der da halt, ob das ein Schuss werden soll, ich glaube, es war eher eine Halbweltflanke. Und dann läuft man in einen gnadenlos guten Konter rein. Man ist ein bisschen zu passiv und hat das Glück, dass dann Jordi De Weijs aufpasst und denen dann noch abgrätscht im eigenen 16er. Ich bin nämlich bei diesen Fernschüssen auch sehr skeptisch. Wenn man ins Gut läuft, dann wird der ins Ausgeblockt quasi. Aber wenn man Pech hat, dann blockt der Gegner den Ball und hat dann halt direkt die Möglichkeit, den aufzunehmen und den Konter einzuleiten. Also diese Fernschuss-Thematik, da bin ich sehr skeptisch und da sehe, würde ich auch so eher sagen, gerade weil man ganz offensichtlich andere Mittel hat, jetzt sollte man da vielleicht ein bisschen vorsichtiger sein und vielleicht dann doch nochmal gucken, ob man nicht einen anderen Weg findet in den 16er als diese Fernschüsse und zum Teil die Halbfeldflanken.
Ja, und gerade wenn man halt jetzt einfach mittlerweile ja so ein zentrales Mittelfeld hat, wo einfach alle drei Akteure so stark am Ball sind, so pressingresistent sind. Und weil man ja eben auch gerade jetzt in dem Spiel gegen Rostock, in einem Spiel, wo man halt so eine hohe Passqualität hat, mit so einer guten Passschärfe, so, man kann doch auch einfach darauf vertrauen, dass man da halt diesen Vorteil hat und dass man den eben auch ausspielen kann.
Ja. Ja, und halt auch das 1-gegen-1, ne? Also das fand ich bei dem in dieser ersten Halbzeit, in der zweiten Halbzeit. Aber Ioa, der immer diesen Antäusch-Move macht und dadurch aber auch durchaus mal vorbeigekommen ist, Felix Klaus auf der anderen Seite auch im Dribbling nicht so schlecht war, auch das kann ja immer ein Mittel sein. Ja, nicht nur der Pass quasi in die Mitte zu den drei spielstarken Mittelfeldspielern, vor allem Jannik Engelhardt, wahnsinnig viele Ballaktionen, wirklich ein total dominantes Spiel von ihm, auch die meisten gewonnenen Zweikämpfe bei der Fortuna geführt. Also ein ganz wunderbares Spiel da als zentraler defensiver Mittelfeldspieler. Aber ich glaube, auch das ist ja ein Mittel, worüber man nachdenken kann und wo man sich halt gegen gewisse Gegner auch was zutrauen kann, ohne dass man da jetzt unbedingt diese Halbfeldflanken nehmen muss und die Fernschüsse.
Kommen wir doch vielleicht zum zweiten Tor.
Ja, das ist oder? So. Ja, das ist es. Die Standards als zweites Mittel der Fortuna. Auch das ist ja schön zu sehen, dass das funktioniert. Ja. Da haben wir das Gefühl, da auch die Flanken kommen gut. Manchmal von Schinter, mal von Johannesson. Auch da. Es gibt wenig Ecken, wo man sich denkt, was hat denn der jetzt wieder gemacht? Sondern es ist halt alles so ein bisschen, ja, die kommen halt so in Zonen rein, wo es gefährlich werden könnte und mehr verlangt man ja fast gar nicht von so einer Ecke.
Also ja, ich komme mit einem vernünftigen Schnitt auf einen Elfmeterpunkt ungefähr oder so zwischen Elfmeterpunkt und 5-Meter-Raum. Ne? So genau an die Stellen kommen die halt und dann wird es eigentlich immer gefährlich. Und wenn dann halt irgendwie Jordi de Weis mal einen nicht reinköpft, ausnahmsweise, dann legt er halt eben den zweiten Ball wieder in die Mitte. Und dann steht da André Hoffmann.
Aber ich meine, auch in den Jahren unseres Podcasts und weit davor war das doch so als Fortuna-Fan so ein ganz normaler Reflex, dass man bei eigener Ecke immer bang geguckt hat, stimmt die Konterabsicherung? Und ich meine, diese Zeit ist auf jeden Fall momentan jetzt vorbei. Also wenn man sieht, dass da nach einer Ecke wiederholt ein Tor fällt, dann würde ich mittlerweile sagen, das ist ein Mittel, was diese Saison auch noch wichtig werden kann.
Ja, und gleichzeitig ist es halt auch ein Mittel, um jetzt den Bogen in dieser ersten Halbzeit zu schlagen. So Freistoßtore, das kann ja halt mal passieren, aber der Fortuna würde ich aber sagen, die passieren halt aus einer guten Flanke und halt den guten Kopfballstarken, ja, Jordi de Weis und so weiter und so fort, einer gewissen Aufmerksamkeit. Aber andersrum würde ich halt zum Beispiel sagen, es ist 2-1.
Stopp.
Der Rostocker, ja?
Stopp. Ich möchte nochmal tatsächlich euch fragen, ihr habt das zwar auch nicht im Stadion gesehen, sondern auch nur an den Bildschirmen, aber in der Pressekonferenz danach hat der Trainer von Hansa Rostock nochmal angemerkt, dass man das auch abpfeifen kann, das 2-0. Denn der Gegenspieler von Vermey bleibt dort ja auch mit Händen vor dem Gesicht liegen. Aber da wisst ihr nichts Genaueres. Ihr habt wahrscheinlich nur dieselben Bilder gehabt wie ich.
Ja, also ich glaube, wenn du das halt in der Situation halt abpfeifst, während der Ball noch unterwegs ist, so, dann sagt wahrscheinlich auch keiner großartig was, weil das dann halt ist, bevor das Tor fällt. Aber ich glaube, das war jetzt keine Aktion, wo man sagen müsste, da müsste jetzt der VAR eingreifen oder so.
Finde ich auch
extrem schwierig und weiß ich nicht. Und ich finde dann, wenn man dann darüber redet, dann hätte Alois Schwarz auch da eben hart sprechen können, dass, glaube ich, die Ecke vom 1-2 von Rostock halt auch keine gewesen ist. Oder die Ecke, die zu dieser Ecke geführt hat, weil es, glaube ich, zwei Ecken hintereinander waren. Ich weiß es nicht mehr genau, aber hatte ich mir auf jeden Fall auch so irgendeine Mini-Notiz gemacht. Auch wenn man da jetzt halt auch sagen kann, ja gut, letztendlich verteidigst du es halt einfach trottelig. Sowohl die Rostocker halt irgendwie nicht wirklich gut beim 0-2 und Fortuna beim Anschlusstreffer ja auch maximal.
Ja, aber weißt du, das ist halt, mein Argument ist ja bei diesem Gegentreffer, wenn du bei einem Standard mal einen Gegentreffer bekommst, und es ist aktuell, ist es halt mal ein Gegentreffer und nicht eine Standardschwäche, die ich bei der Fortuna jetzt über die letzten Spiele ausgemacht habe, ist es halt so. Ja, dann kann man halt sagen, okay, das passiert mal. Und das war auch so bei diesem Gegentreffer halt so meine Situation. Da habe ich jetzt nicht gedacht, okay, oh, jetzt müssen wir aufpassen, sondern ja, nach dem 2-0 hat die Fortuna weniger dominant gespielt wie vorher, aber auch das finde ich in Ordnung. Und dann kriegt man halt bei einer Ecke vom Gegner halt das Gegentor. Aber das fand ich zu diesem Zeitpunkt halt nicht irgendwie alarmierend, sondern das passiert halt mal, das spricht erstmal für nix, ja, eben weil es irgendwie nicht, meines Erachtens, vielleicht mögt ihr da was anderes sehen, irgendwie nicht sich durchzieht durch die Saison bisher, ja, dass man da anfällig ist bei gegnerischen Standards, sondern das kann halt mal passieren.
Ja, da ist auch eine Verkettung von ziemlich vielen
genau.
Unglücklich laufenden Dingen. Auch wenn man sagen kann, vielleicht muss André Hoffmann den sowieso schon wegköpfen. Aber was danach passiert, ist halt mehr als unglücklich. Und es ist ja auch nicht so, dass es dann aus Rostocker Spielstärke resultierender Treffer ist oder so, sondern ja, unglücklich. Aber genau, dann fängt die Fortuna direkt an zu schwimmen.
Ja, ganz genau, das ist das Problem, ne? Dass man nämlich dann halt nicht sich da halt einfach kurz sammelt, schüttelt und sagt, alles ruhig, Jungs, wir spielen genauso weiter wie bisher, sondern dass man dann, glaube ich, irgendwie, ja, halt in dem Augenblick, glaube ich, nicht so genau weiß, ob man halt in diesen etwas ruhigeren, in diesem etwas ruhigeren Verwaltungsmodus irgendwie verharren soll, indem man nach den 2-0 gegangen ist, oder ob man halt irgendwie wieder das Gaspedal voll versuchen soll, durchzudrücken. Das weiß man irgendwie nicht so genau. Und die Rostocker haben halt Blut geleckt, spielen halt sofort nochmal nach vorne und haben halt diese Riesenmöglichkeit, direkt vor der Pause noch auf 2-2 zu stellen, weil halt André Hoffmann dieser Katastrophenfehler unterläuft, der da versucht, Nachdem es halt schon eine erste Chance gibt, dann per Kopfball zu klären, aber den Ball letztendlich irgendwie nur mit so einer Bogenlampe 2 Meter weit befördert bekommt im eigenen Strafraum und dann wirklich genau auf den Schlappen vom Rostocker Stürmer, der dann halt aber glücklicherweise komplett zentral auf Kastenmeier schießt, sodass man halt dann ja eben mit doch mit relativ viel Glück sich dann halt irgendwie 2-1 erstmal in die Pause rettet und dann eben auch neu aufstellen kann.
Ja. Aber da auch schon, muss man sagen, was sich in der zweiten Halbzeit noch erhärten wird, zeigt sich, dass Florian Kastenmeier in keiner Phase des Spiels irgendwie abgeschaltet hat, sondern er ist sofort da und kriegt die Beine noch zu. Also im schlimmsten Fall kriegt er den durch die Hosenträger und also beim 1-2 kann er ja auch nichts machen. Und in der zweiten Halbzeit wird sich dann zeigen, dass Florian Kastenmeier immer da ist, wenn man ihn braucht.
Es gibt in der zweiten Halbzeit aber halt einen Unterschied zur ersten Halbzeit. Und ich bin mittlerweile so weit, dass wir hier mal Geld sammeln für eine Mütze für Florian Kastenmeier. Das war ja schon wieder so, dass der einfach frontal in die Sonne guckt und sich anscheinend, weiß ich nicht, vielleicht ist es Eitelkeit wegen seiner schönen Haare, ja, aber weigert, eine Mütze aufzuziehen. Und das haben wir ja schon häufig, die Mützenfrage haben wir ja bei Kastenmeier ja schon das eine oder andere Mal gestellt. Ja, es ist mir aber bei diesem Spiel wieder, also weil die Sonne halt, du saßt ja auch am Schatten der Spieler, einfach frontal in sein Gesicht schien. Das war der zweite Halbzeit dann eben nicht mehr so. Aber das möchte ich hier nochmal anbringen. Ja, lieber Florian Kastenmeier, wenn du das hörst, denk doch mal über eine Mütze nach. Da gibt es schöne Modelle mittlerweile. Ja, du musst nicht mehr wie in den 90er Jahren, wie Oliver Kahn beim KSC irgendeine dahergelaufene Mütze nehmen. Du kannst auch eine schöne Mütze nehmen. Eine Kappe. Basecap.
Ja, ob er da von der Sonne geblendet wurde oder einfach nur einen Riesenbock gemacht hat, der gute Jordi de Weijs, bevor es auch 2-2 stehen kann, das sei mal dahingestellt. Er steht dort auch in der Sonne. Als Hansa Rostock einmal wirklich auch stark umschaltet, das muss man auch sagen, aber trotzdem, de Weijs macht da das lange Bein und legt dann den Ball dadurch perfekt auf für den Rostocker Stürmer Pereira, heißt der, glaube ich. Mhm. Pereira. Und ja, da muss man wirklich sagen, da kann man von Glück sagen, ich meine, vielleicht hat da auch Florian Kastenmeier nochmal laut neben dem Großmachen Buh gerufen, dass dieser Ball nicht im Tor untergebracht wird. Also, und ich möchte gar nicht wissen, weil ein Faktor war schon auch das Stadion, was wahrscheinlich Rostock nochmal gepusht hat und in der Halbzeitpause die Ansprache hat, glaube ich, auch gesessen. Was passiert, wenn da das 2-2 fällt? Weil ich könnte mir vorstellen, dass das Spiel dann komplett kippt.
Ja, das ist zum Glück eine kontrafaktische Frage geblieben.
Ja.
Aber ja, du hast, das ist etwas, was wir vielleicht nie herausfinden müssen, was passiert, wenn die Fortuna eine 2-0-Führung in dieser Saison aus der Hand gibt, aber eine Frage, die sich hätte stellen können, das stimmt. Und ihr habt es ja auch schon am Anfang dieser Besprechung gesagt, tatsächlich die Halbzeit ist auch für so eine Zäsur um in Zäsur zu setzen in diesem Spiel, gar nicht so unpraktisch, weil die zweite Halbzeit doch insgesamt sehr anders aussah als die erste Halbzeit. Also weniger Ballbesitz der Fortuna, weniger dominantes Auftreten und mehr auch hochkarätige Chancen der Rostocker Hansa. Oder der Kogge, wie sie Daniel Thun auch in der Pressekonferenz dann auch nennt. Ich frage mich halt immer, ob der das halt vorbereitet oder ob das tatsächlich dann Teil seines Sprachschatzes ist, dass er das dann einfach so sagt, so selbstverständlich jetzt über Hansa Rostock. Aber das ist halt ein Gedanke, den ich hier mal einwerfen will und nicht zur Diskussion stellen muss. Aber wie erklärt ihr euch denn vielleicht diesen Wechsel? Liegt es an der Hansa aus Rostock, dass eben die Fortuna nicht mehr so reinkommt oder hätte die Fortuna hier noch andere Dinge tun können? Also nicht mehr so reinkommt, ist ja nicht, dass die Fortuna keine Chancen mehr hatte, aber diese zweite Halbzeit sieht auf jeden Fall sehr viel ausgeglichener aus und die Chancen der Rostocker sind einfach von einer höheren Qualität als, sagen wir mal, über 44 Minuten der ersten Halbzeit.
Also mich hat es auf jeden Fall überrascht, wie schnell die Fortuna sich halt irgendwie in der zweiten Halbzeit auch damit abgefunden hat, dass man eigentlich jetzt versuchen wird mit Tiefstehen und wenn man mal Bälle hat, die einfach nur lang nach vorne kloppen, dass man halt damit halt versuchen wird, dieses Spiel letztendlich über die Runden zu bringen und man wirklich gar nicht mehr versucht hat oder wirklich kaum noch versucht hat, halt irgendwie wirklich spielerisch irgendwie mal was zu lösen, da vielleicht irgendwie auch mal ein Risiko einzugehen, das fand ich halt irgendwie viel zu wenig. Aber letztendlich hat es, glaube ich, viel mit der linken Seite der Fortuna zu tun gehabt, weil über die rechte Rostocker Seite sind eigentlich dann fast alle Angriffe gelaufen. Und letztendlich muss man sagen, weiß ich nicht, ist das dann der Grund gewesen, weswegen Thun halt irgendwie auch Zolis rausgenommen hat? Weil ihm das einfach gar nicht gefallen hat?
Das ist ein Punkt. Also wann wechselt er Zolis aus? In der 62.
Nach der Funkeltelstunde, ja. Ich war halt schon auch ein bisschen überrascht. Also ich weiß nicht, klar, Zolis taucht halt wirklich gar nicht mehr auf in der zweiten Halbzeit. Ist wirklich gar kein Faktor mehr, nachdem er halt ja wirklich eigentlich fast der spielbestimmende Faktor irgendwie in der ersten Halbzeit war, weil man einfach so sehr irgendwie immer darauf achten musste, dass man ihn da halt einengt, dass er ja letztendlich fast vieles halt, weiß ich nicht, bei Fortuna früher bei Dudi Lukibakio irgendwie gewesen ist, dass da eigentlich immer ein, zwei Leute gar nicht richtig mit im Verbund nach vorne geschoben haben, weil man einfach so große Angst davor hatte, dass es halt einen steilen Ball in seine Richtung gibt. Und Ähnliches konnte man jetzt ja auch bei Zolis, finde ich, teilweise halt schon sehen, dass es halt einfach ausgereicht hat, wenn er halt an der Mittellinie einfach relativ breit gestanden hat, so dass sich da halt immer ein, zwei Leute halt irgendwie hinorientieren mussten. Was halt einfach dann ja auch einiges von so einem Angriffsschwung von Rostock wegnehmen kann. Aber es ist eigentlich genau das Gegenteil der Fall. Und habe ich mich halt schon gefragt, ob das halt wirklich einfach schon der einzige Grund gewesen ist, weil auch wenn wir jetzt natürlich mit dem Wechsel gerade schon ein bisschen vorgreifen, sorgt das dann ja auch dafür, dass man insgesamt irgendwie umstellt.
Ja, ich würde also das, du hast einen guten Punkt, das würde ich auf jeden Fall sehen, aber ich würde es auch ein bisschen das relativieren wollen, weil ich glaube einfach, Hansa Rostock hat halt auch eine erste Halbzeit gespielt, wo sie sich ein bisschen unter Wert verkauft haben und haben in der zweiten Halbzeit einfach, ich würde mal sagen, das Wort dafür, was man so nutzt, ist griffig. Einfach, sie waren halt näher dran und haben halt mehr zugepackt und haben dann durch positive Aktionen, also das verschenkte 2:2 werte ich jetzt mal als positive Aktion, auch Zutrauen zu den eigenen Fähigkeiten mehr oder weniger gefunden. Wobei man halt sagen muss, es kommen zwar schon noch gefährliche Abschlüsse zustande. Wir kommen vielleicht gleich auf den Pfostenschuss und den Kopfball kurz bevor das Spiel entschieden wird. Aber dafür, dass Rostock wirklich die Feldüberlegenheit sich erspielt, sind es jetzt auch nicht hochkarätige Chancen am laufenden Band.
Ja, aber es gibt halt diese eine Gelegenheit, wo der sehr auffällige Perea mehr oder weniger durch ist, weil De Weijs nicht klären kann, aber De Weijs ist immerhin in seiner Nähe, muss man zu De Weijs Verteidigung sagen, ja, weil alle anderen Beteiligten in dieses Abwehrverbundes dann und auch unter anderem der wenig später ausgewechselte André Hoffmann nicht so nah dran sind. Das ist ja schon so, wo, also wenn Perea da halt ein bisschen Ruhe bewahrt, dann ist es halt ein Tor und dann setzt er ihn nicht vorbei. Das muss man schon, also das ist so schon eine hochkarätige Chance und da war ich schon so, da müsste, es war relativ einfach, so ein hoher Flugball der Rostocker und da ist eben De Weijs nicht in der Lage, den zu klären und dann ist er durch. Man kann immer sagen, Kastenmeier in der Einzelsituation, der ist einfach mittlerweile so solide auf einem sehr, sehr, sehr hohen Niveau, dass er da halt auch die Ruhe ausstrahlt, um so einen Ball auch immer noch im 1:1 abzuwehren. Aber das war so eine Situation, wo ich dachte, okay, müssen wir mal drauf achten. Und dann gibt es halt so Möglichkeiten, viele Standards der Rostocker, die halt, wir haben es ja in der ersten Halbzeit schon besprochen, auch mal zu einem Gegentor führen können. Und da war vielleicht eher die Sorge dann drauf. Ja, du hast halt schon recht, es war jetzt nicht so, dass Rostock da eine 100%ige nach der anderen hatte, aber es gab schon Gelegenheiten, die entweder Kastenmeier vereitelt oder die eben dann vorbeigehen. Wichtig ist vielleicht halt noch zu sagen, also es gibt dann den Wechsel schon, also bevor Zollis ausgewechselt wird, muss ja André Hoffmann ausgewechselt werden. Man sah sofort, es ist eine Schulterverletzung. Logischerweise kommt Jamil Siebert rein. Wir hatten ja schon am Anfang gesprochen, angesichts der Leistung gegen Karlsruhe hätte man ja auch überlegen können, ob man Jamil Siebert von Anfang an bringt. Aber es gibt sicherlich auch Überlegungen, eben den Kapitän und erfahrenen Verteidiger André Hoffmann zu bringen bei dem Spiel. Hoffmann muss runter, sieht sehr schmerzverzerrt aus. Wir wissen ja jetzt auch, dass er für den Rest der Hinrunde ausfallen wird, wegen einer Schulterluxation. Ein Wort, das ich heute gelernt habe.
Ja. Was ist das genau?
Das ist wahrscheinlich auch das einzige Positive, was man irgendwie daraus mitnehmen kann aus dieser Info. Also ich meine, das ist natürlich echt eine richtig bittere Nachricht. Wir wissen alle, dass das halt, auch wenn Daniel Thun sagt, dass er, glaube ich, 18 oder 19 Stammspielkandidaten in der Mannschaft hat, sind es ja vielleicht dann doch irgendwie ein paar weniger. Und dass man jetzt auf so einer neuralgischen Position wie der Innenverteidigung da halt schon so schnell jetzt halt irgendwie keine oder ja auf jeden Fall sehr, sehr wenig Alternativen halt irgendwie noch zur Verfügung hat, weil irgendwie selbst Tim Oberdorf möchte man sich ja so nicht so richtig als dritte Option da rein denken, weil da ja irgendwie auch mit Sicherheit im Laufe dieser Hinrunde noch an so unglaublich vielen anderen Positionen gebracht wird. dass man da auf jeden Fall jetzt irgendwie schon mal den Atem anhalten kann. Wenn es irgendwas Positives sonst noch hat, dann natürlich, das ist natürlich jetzt eine ganz hervorragende Gelegenheit für Jamil Siebert, es sich, sich durchzusetzen, sich festzuspielen in der Mannschaft. Ich glaube, die Chance dazu hat er auf jeden Fall verdient, wenn man sich anguckt, was er bisher in dieser Saison für Leistungen gezeigt hat. Und ich glaube, für André Hoffmann ist es einfach unfassbar bitter. Ne? Das ist jetzt irgendwie, ja, letztendlich wird es dann die vierte Saison sein, wo er halt irgendwie große Teile verpassen wird. Ich glaube, wir hatten das ja auch schon mal angesprochen bei der Vertragsverlängerung zum Beispiel, dass er halt in den letzten 3 Jahren zweite Liga es nie geschafft hat, 20 Spiele über mehr als 45 Minuten zu machen für die Fortuna. Und das sieht jetzt auch in dieser Saison so aus, als ob er das wahrscheinlich wieder nicht erreichen wird.
Tatsächlich kommt es dann zu diesem Pfostenschuss noch, nachdem Rostock immer mutiger wird, auch wahrscheinlich ein bisschen dem geschuldet, dass man gemerkt hat, wir waren schon so nah am 2:2, hier geht heute was. Und da muss ich sagen, dem geht ein langer Ball voraus, der dann von Rostocker festgemacht wird und danach im zweiten Anlauf spielt Rostock das wieder hinten rum. Und bei diesem langen Ball stehen hinten 5 Fortunen, fast 6 auf einer Linie und lassen da den Raum vor der Abwehrkette komplett frei, den dann Dressel, ist das glaube ich, auch komplett nutzen kann, sich ganz in Ruhe auf den Distanzschuss konzentrieren kann. Und obwohl dort hinten 6 Mann auf einer Linie stehen, die zu spät dann rausrücken und diesen Distanzschuss noch verhindern wollen, stehen dann zwei Rostocker am besten, um den vom Pfosten abtropfenden Ball möglicherweise noch zu erwischen. Und da hätte es halt auch gut 2 zu 2 stehen können.
Ja. Ja, auf jeden Fall. Also es gab, wie gesagt, einige Situationen, wo hätte passieren können. Ich habe noch eine Frage an euch. Wir haben diesen Zullis-Wechsel ja jetzt schon quasi von Zullis geht runter erwähnt in der 62. Minute. Aber es passiert dann ja auch, Tanaka kommt für Appelkamp und Nimitz für Zullis. Mich hat das überrascht, dass Nimitz da kommt, ehrlicherweise.
Ich habe es auch gar nicht verstanden, ehrlicherweise. Ich habe ein bisschen gebraucht, um zu verstehen, was dann da die Idee hinter war. Ich hätte halt in dem Augenblick nicht gedacht, dass man Johannesson halt irgendwie halt quasi nochmal auf die linke, beziehungsweise auf die linke linkszentrale Position halt schiebt. Also man hat ja dann eigentlich auf zwei Stürmer umgestellt, ne? Und hat dann mit einer, hat halt irgendwie flach dann mit einem 4-4-2 halt verteidigt. Und weiß ich nicht, fand ich ehrlich gesagt nicht so richtig. Also hat mir ehrlich gesagt nicht so wirklich gefallen, auch wenn man vielleicht irgendwie den zusätzlichen Mann im Mittelfeld irgendwie gar nicht unbedingt gebraucht hat, einfach weil man so unglaublich tief gestanden hat. Weil Klaus sowieso irgendwie sehr, sehr weit hinten gebunden war, um halt irgendwie die linke Rostocker Angriffsseite einzudämmen. Aber ich weiß nicht, also irgendwie war ich nicht so komplett überzeugt von dieser Umstellung. Und letztendlich hat er dann auch Jona Niemitz, abgesehen von seinem Tor, auch ehrlich gesagt nicht das allerbeste Spiel gemacht, sondern ja größtenteils auch sehr unglücklich gewirkt.
Ja, fügte sich leider nahtlos in die Minuten ein, bis auf dann das Tor, das ja vielleicht jetzt so ein Knotenplatzer sein kann, die wir in dieser Saison von Jona Niemitz jetzt gesehen haben.
Ja, ich meine, man muss immer noch sagen, er ist noch ein junger Spieler, der nicht die großen Erfahrungen in der zweiten Liga hat, die viele Minuten gesehen hat, auch wenn er uns mit einigen Situationen in der letzten Saison noch in Erinnerung geblieben ist, aber sein Anlaufverhalten bei gegnerischem Ballbesitz ist, also wie er da Gegner anläuft, finde ich nicht immer überzeugend, und er hat dann halt auch relativ leicht Bälle verloren. Aber das sind alles Sachen, wo man sagen muss. Er hat
auch jeden Ball verloren, ne?
Ja, das muss man.
Aber auf der anderen Seite, klar, ich will den auch gar nicht so sehr, ne? Gar nicht so sehr kritisieren, und es war ja im Grunde klar. Ich meine, das ist, glaube ich, wenn man sich das anschaut, wie das läuft bei Spielern, die halt so ganz plötzlich halt irgendwie ein, zwei Ligen überspringen, wo man es halt irgendwie nicht hat kommen sehen. Die haben dann halt diese Hochphase, und dann kommt eigentlich mit ziemlicher Sicherheit irgendwann nach einem halben, nach einem Dreivierteljahr, kommt dann halt einfach so ein Tief, einfach weil dieser Sprung halt zu groß ist, weil der halt so schnell kommt. Und das war was, worauf man sich einstellen konnte, und das ist ja auch anscheinend was die Fortuna irgendwie hat kommen sehen, beziehungsweise auch beobachtet hat, weil man darf ja auch nicht vergessen, auch bei der Fortuna hat man ja in der sportlichen Leitung anscheinend Jona Niemitz so bewertet, dass man ihm keine Steine in den Weg gelegt hätte, wenn er gewechselt wäre. Er wäre, glaube ich, safe zu Preußen Münster gegangen, wenn Simon Zoller gekommen wäre. Was ich für Jona Niemitz total verstehen kann, weil ich meine, in der Phase seiner Karriere, wo der ist, braucht der jede Minute Spielzeit. Es ist so, so wichtig, dass der jetzt halt einfach spielt. Aber von Fortuna-Seite finde ich das immer noch irgendwie absolut kurios, dass man da einfach nochmal einen weiteren Kaderspieler abgegeben hätte. Aber gut, das ist wieder eine ganz andere Diskussion. Aber ja, war auf jeden Fall, ja, kann man wirklich zusammenfassend sagen, irgendwie nicht das allerglücklichste Spiel von ihm. Und umso besser, dass es dann halt irgendwie noch diesen Ausgang nimmt, den es dann am Ende nimmt.
Ja, oder es übertüncht etwas. Aber es ist ja auch okay. Das darf man übertünchen, ne? Weil halt Dennis Jastremski wäre irgendwie die naheliegende Wahl gewesen. Aber klar, das ist natürlich ein anderer Spieler. Man will da vielleicht, weil er halt auf 4-4-2 umgestellt hat. Oder eine andere, also das hätte ja auch ein noch dramatischeres Spiel werden können, nicht nur im Sinne des Verlaufs dieses Spiels, ja, also dass halt die Fortuna diese 2-0-Führung abgibt, sondern gerade das andere, was man ja immer beobachtet, ist dieser dünne Kader. Hoffmann verletzt, da sah man mit der Schulter, das sah nicht so gut aus. Und dann gab es noch eine Verletzung, wo ich während des Spieles eigentlich sicher war, dass es eine dramatischere Verletzung sein würde als die von André Hoffmann, nämlich die von Vermeil, der, wo wir, glaube ich, alle schon Kreuzbandriss ihm vor unseren Augen hatten, als dieser dann ausgewechselt werden musste und Daniel Ginczek kam und Vermeil von den Betreuern in die Kabine getragen worden ist, weil er nicht auftreten konnte. Aber es scheint ja so zu sein, dass er relativ zeitnah wieder voll einsteigen kann und dass es nicht so ganz so schlimm ist. Also das hätte ja, wenn beide jetzt längerfristig ausgefallen wären, dann würden wir, glaube ich, wirklich anders über dieses Spiel sprechen. Bei Hoffmann ist schon bitter genug.
Ja, bei Vermeil konnte jetzt ja immerhin im Laufe des Tages Entwarnung gegeben werden. Ich glaube, man erwartet ihn sogar morgen, allerspätestens Donnerstag, sogar schon wieder im Mannschaftstraining zurück. Also das war wirklich das Letzte, womit ich gerechnet hätte. Und von daher kann man wohl relativ optimistisch sein, dass er am Sonntag auf jeden Fall eine Option ist, vielleicht ja sogar für die Startelf. Und ich glaube, wenn wir uns anschauen, wie dünn eben die Stürmerposition bei der Fortuna besetzt ist, auch ein Emma Ioa, der das ja eventuell irgendwie mal gerne irgendwie spielen könnte, den kann man ja im Augenblick einfach auch absolut nicht wegdenken von der Position auf dem linken Flügel, ob es jetzt defensiv oder offensiv ist.
Ioa ist so ein Tim Oberdorf Light. Also ist noch nicht ganz so Schweizer Taschenmesser, aber man braucht ihn halt auf anderen Positionen als für die er eigentlich ausgebildet worden ist. Das stimmt. Und ich fand auch, also ich glaube, während man bei Jürgen Niemitz halt irgendwie mit der Kritik vorsichtig sein sollte, eben jung und so weiter und so fort, Daniel Ginczek hat mir wieder nicht gefallen. Der hat jetzt auch nicht ewig gespielt. Er hat irgendwie 5 Bälle verloren. Die Statistiken sind da irgendwie auch sehr gnadenlos mit ihm. Also ich weiß nicht, was mit ihm los ist, weil letzte Saison, bevor er diese Verletzung hatte, fand ich das halt immer absolut gut und solide, was er da gespielt hat. Ne? Klar, da war halt noch ein David Kownacki um ihn rum. Er hatte eine andere Aufgabe in dem Spielsystem als zweiter Stürmer und nicht als alleiniger Stürmer. Aber da war ich vielleicht auch, ich hätte nicht gedacht, dass das so auffällt. Dass er so.
Jetzt auch nochmal ganz ketzerisch zu sagen, so gerade in dem Alter und dieser Verletzungshistorie, es kann immer irgendwann die letzte große, schwere Verletzung sein, wonach du dann halt irgendwie einen rapiden Leistungsabfall hast. So, ne? Also,
vielleicht ist es jetzt so,
ja. Das ist, ja, also das ist, ich halte es auf jeden Fall nicht für unmöglich, aber hoffe natürlich, dass genau das Gegenteil der Fall ist. Was halt auch irgendwie richtig ärgerlich ist, auch wenn es am Ende überhaupt gar nicht wichtig ist für den Ausgang des Spiels. Aber genau eben, um da vielleicht irgendwie langsam doch einen positiveren Trend zu setzen, Daniel Ginczek hat ja dann sogar, als das Spiel eigentlich schon zu ist, als es 3-1 steht, hat er dann eben auch trotzdem so eine hundertprozentige Chance, ja, als er am Ende, als die Rostocker komplett öffnen, die nochmal ganz allein auf den Torwart zuläuft und wo ich irgendwie auch schon dachte, so, yo, komm, jetzt schieb da einfach nochmal einen rein, hol dir das bisschen Selbstvertrauen, so, also auch unglaublich gut zu dem Zeitpunkt, dachte man ja auch noch, okay, so die nächsten 12 Spiele bis zum Winter ist sowieso Daniel Ginczek der Spieler, der bei Fortuna jede Woche 90 Minuten vorne drin abreißen muss, eventuell, deswegen wäre es nochmal doppelt wichtig gewesen, aber er hat einfach diese Chance, sich ja einfach da nochmal einzumachen, irgendwie mit einem positiven Gefühl da irgendwie rauszugehen. Wir wissen alle, was das mit einem Stürmer macht, wenn er trifft. Und dann schiebt er den halt, oder vergibt er die Chance nicht einfach so, sondern verdattelt halt so richtig. Schiebt den, will den halt so ganz lässig mit dem rechten Außenriss irgendwie in die lange Ecke schieben. Aber es klappt halt einfach überhaupt nicht. Und es sieht halt einfach auch so aus, als ob der da einfach nicht hundertprozentig konzentriert ist. Und das ist dann, glaube ich, nochmal ärgerlicher, als wenn einfach der Torwart gut reagiert oder du irgendwie den Pfosten trittst oder sowas. Also das hat mir irgendwie einfach nicht so viel Mut gemacht.
Ja, Ginczek kommt ja in der 74. hat halt also quasi 20 Minuten, verliert häufig den Ball. Tim Oberdorf ist da auch in der 74. Schon der 5. Wechsel. Und vielleicht liegt es an 5 Wechseln, aber auf jeden Fall ist das dann nochmal in der Phase auch mit den Ballverlusten, die wir angesprochen haben, eine wilde Partie. Rostock ist da, hat da noch einige Hochkaräter, um das zu dem Zeitpunkt vielleicht auch nicht ganz unverdiente 2-2 zu machen. Die vielleicht größte, dann in der 87. Minute, die Carsten Meyer wirklich herausragend pariert, also der Kopfball, der da kommt. Und das Witzige ist, es braucht keine 20 Sekunden und das Spiel ist dann gelaufen. Also so nah können irgendwie Himmel und Hölle manchmal beieinander liegen. Denn tatsächlich ist der abgewehrte Ball von Carsten Meyer nicht im Aus. Und Emma Joa schaltet da richtig schnell und überspielt gefühlt 10 Gegenspieler mit seinem Pass. Der weitere Konter wird dann einfach in Gestalt von Johannesson unglaublich gut ausgespielt. Dieser Angriff läuft dann auch nicht über Daniel Ginczek, um es nochmal zu sagen, sondern der findet Jona Niemiec, der ein bisschen Glück hat, würde ich sagen, dass er, als er da nach innen zieht, nicht dann doch noch den Ball an den zurückeilenden Rostocker verliert. Aber dann würde ich sagen, für die letzten Wochen und die momentane Verfassung und so wirklich doch erleichternden Abschluss und Weg ins Tor findet. Also ich glaube, sind wir uns einig, das hat wahrscheinlich auch der gesamte Kader Jona Niemiec echt mal gewünscht, dass er vielleicht, wie ich eben schon gesagt habe, jetzt so ein bisschen auch das Nachdenken über seine momentane Position im Kader aufgibt und ein guter Joker wird.
Ich finde es zwei Sachen sehr schön. Ich finde es einerseits schön, dass du so, ohne es zu benennen, die herausragende Packing-Rate von Ioa erwähnst bei diesem Tor. Mhm. Wie viele Spieler der mit einem Pass aushebelt. Und ich glaube, dass, also man hat, ich war das gegen Karlsruhe, ich glaube, bei Karlsruhe wird Niemiec ja nicht eingewechselt. Und das gab so eine Szene nach dem Spiel, dass Daniel Thune mit Niemiec halt intensiv redet und mit ihm irgendwie was. Und ich habe da bei der Einwechslung von Niemiec schon drüber nachgedacht, ob das nicht auch ein Wechsel ist, den Thune halt macht, ganz bewusst macht, weil Niemiec sich vielleicht reingehängt hat beim Training, um jetzt zu sagen, Junge, du bist Teil dieser Mannschaft, auch trotz der Berichte über den gescheiterten Preußen-Münster-Wechsel, ja, und so weiter, und trotz der Tatsache, dass du die letzten Spiele auch nicht eingewechselt worden bist, sondern eben der quasi baugleiche Jastremski in solchen Situationen, ob das nicht auch ein, ja, ganz bewusster Move von Thune war, um eben genau Jona Niemiec halt reinzubringen. Und du sagst es, eigentlich kann man diese Situation auch stellvertretend vielleicht für die Fortuna-Situation nehmen. Diese Annahme ist nicht ideal sauber. Das hätte in sehr vielen anderen Fällen, in sehr vielen anderen Situationen in der jüngeren und älteren Geschichte der Fortuna ganz anders ausgesehen, die Situation. Aber als er dann aber diesen Ball dann sichert, macht es eiskalt. Der schaut sich den Torwart aus und schiebt diesen Ball halt mit einer Entspanntheit da in diese Ecke rein. Finde ich bemerkenswert, gerade wenn man halt vorher so eine unsichere Ballberührung hatte. Also ja. Das muss man eben auch sagen. Ja, also das ist so zwei Sachen in einem, fand ich. Und wie du sagst, man gönnt es ihm. Und gerade vielleicht auch vor der von mir jetzt behaupteten, ja, psychologischen Einwechslung oder ihn da noch zu bringen und ihm das Vertrauen zu schenken, was Daniel Thune gemacht hat.
Und insgesamt kann man ja schon sagen, dass auch wenn es zwei völlig unterschiedliche Halbzeiten waren und Carsten Meyer auch zeigen musste, was für ein klasse Goalie er ist, dass es auch in Ordnung geht, der Sieg mit 3:1. Vor allem, wenn man dann halt die eben besprochene Ginczek-Chance aus der Nachspielzeit und einen hervorragenden direkten Freistoß von Felix Klaus noch als weitere Chancen verbucht, die durchaus das Ergebnis nach dem 3:1 noch auf 5:1 hätten stellen können, was natürlich dann den Spielverlauf nicht mehr annähernd wiedergegeben hätte.
Ja, ich glaube, wir können festhalten, das ist so ein Spiel, das die Fortuna zu anderen Zeitpunkten vielleicht auch nicht gewonnen hätte, aber es ist auch nicht unlogisch, dass sie es gewonnen hat. Ja, also es gibt dafür eben gerade mit Hinblick auf die erste Halbzeit, Entwicklungen, die wir in den letzten Spielen schon festgemacht haben, starkes Mittelfeld, individuelle Klasse von Johannesson, von Engelhardt, unfassbare Statistiken, die der aufgelegt hat. Vermey, der irgendwie sich fallen lässt, irgendwie immer clevere Dinge macht, ohne dass er vielleicht derjenige ist, der das Tor macht, aber Lou hat es auch schon erwähnt und hervorgehoben. Man bringt einen Tim Oberdorf, der irgendwie auch nochmal geile Grätsche setzen kann und so weiter und so fort. Ey, was will man sagen? Diese Mannschaft macht aktuell Spaß. Ja, es ist natürlich klar, das ist Fortuna Düsseldorf und klar ist auch, man spielt jetzt gegen einen Hannover 96, der 7-0 gewonnen hat gegen Osnabrück. Ja, das hat vielleicht auch dem einen oder anderen Hannoveraner Spaß gemacht.
Einen letzten Satz, was ich in der ersten Halbzeit ja schon, als wir die besprochen haben, bemerkt habe. Und jeder Fortuna-Spieler ist auf dem Feld in Bewegung, bietet sich an und möchte den Ball haben. Also das finde ich ganz hervorragend zu sehen. Und das spiegelt sich auch da in einer meiner Lieblingsstatistiken. Fortuna ist momentan Nummer 2 bei der Laufleistung in der Liga.
Jawohl. Wir wissen, Laufleistung bringt einen in die erste Liga und sorgt auch dafür, dass man Werder Bremen schlägt. Heidenheim, nicht wahr?
Ja, ich glaube, man kann auf jeden Fall die Art und Weise, wie Heidenheim und wie Fortuna ihren Kader zusammenbauen, das kann man auf jeden Fall gut miteinander vergleichen. Das ist dieselbe Philosophie. Aber das muss ja eben nichts heißen. Das eine kann Erfolg haben und das andere eben auch. Und im Augenblick hat die Fortuna Erfolg mit dem, was sie tut. Und deswegen werden wir uns jetzt noch ein paar weitere Tage fröhlich auf der Tabellenspitze die Sonne ins Gesicht scheinen lassen. Ja.
Ich finde es auch gut, dass wir das eigentlich ist die Situation ja nicht für diesen Podcast geschaffen, weil die Pessimisten-Podcast halt da. Aber die 4 bis 5 deutlichen Spitzen gegen Klaus Allofs, die gleichen das vielleicht auch noch so aus im Laufe so einer Stunde Aufnahme. Ja, das muss anscheinend noch sein, damit man sich immer so ein bisschen erdet. Ja, finde ich gut.
Ja, drunter.
Drunter machst du es nicht.
Drunter machen wir es nicht.
Ja, macht denn Hannover 96 auch das mehr als halbe Dutzend voll gegen die Fortuna? Oder
wird auf jeden Fall spannend. Ich glaube, wenn wir jetzt nochmal auf die letzten beiden Wochen gucken oder auf die letzten 3 Wochen gucken, auf die letzten beiden Spiele, dann könnte es auf jeden Fall gut sein, dass Hannover 96 eine etwas andere Kategorie von Gegner wird und die Fortuna vielleicht nochmal vor ganz, ganz andere Herausforderungen stellt. Die Hannoveraner sind nämlich nicht so richtig gut in die Saison gestartet mit 2 Unentschieden und einer Pokalniederlage in Sandhausen, haben sich dann aber gefangen und haben jetzt 3 ihrer letzten 4 Spiele teilweise spektakulär gewonnen und wie du eben schon gesagt hast, kommen jetzt mit einem 7-0 gegen den VfL Osnabrück im Rücken nach Düsseldorf, sollten also genügend Selbstbewusstsein getankt haben und sind auf jeden Fall, glaube ich, absolut nicht zu unterschätzen. Haben den besten Angriff der Liga zusammen mit den Magdeburgern. Was man aber auch sagen kann, dass die Defensive sich vor allen Dingen auch im Vergleich zu den letzten Jahren verbessert zu haben scheint. Das ist natürlich jetzt bisher nur eine sehr kleine Sample-Size, auf die wir schauen können, aber insgesamt hat man da vielleicht ja doch mal wieder den Grundstein dafür gelegt, dass das Hannover etwas mehr von seinem Potenzial ausschöpfen kann. Stefan Leitl, den einige ja auf dem Zettel dafür hatten, dass er vielleicht die erste Trainerentlassung wird diese Saison.
Scheint ich unter anderem, ja.
Ich unter anderem auch. scheint jetzt in seinem zweiten Jahr doch irgendwie mehr von seiner Spielidee durchsetzen zu können, die ich vielleicht fast am ehesten ja, mit der Art und Weise, wie Christian Eichner auch Fußball spielen lässt, vergleichen würde. Das ist nämlich gar nicht so leicht, halt irgendwie herauszufinden, was denn eigentlich so die eine Art und Weise ist, wie Hannover Fußball spielen will, wie sie zu Toren kommen wollen. Die sind eigentlich bei allen Statistiken, die man sich so anschaut, irgendwo im Mittelfeld, rangieren so zwischen Platz 7 und Platz 12, ob es jetzt irgendwie der Ballbesitz ist, ob es die ganzen Laufwerte sind, ob es Passquoten sind. Es ist irgendwie alles gar nicht so leicht rauszufinden. Von daher könnte man natürlich jetzt
auf passt Idee, zu Hannover, dass, oder?
Dass Hannover passt auch zu Hannover. Dass man vielleicht einfach einfach auch eben die richtigen Unterschiedsspieler in den Strafräumen hat. Und dazu passt auch, dass Hannover gar nicht so viele Chancen sich bisher diese Saison rausgestellt hat. Also man kann wirklich auch festhalten, Hannover hat eine sehr, sehr gute Finishing Quality quasi, also ist da relativ eiskalt. Das heißt, man sollte sich natürlich gegen Hannover sowieso keine Fehler erlauben, aber unter dieser Maßgabe vielleicht irgendwie extra nochmal weniger. Ich glaube, so die ein oder andere Nachlässigkeit, die man sich gegen Rostock erlaubt hat, könnte von Hannover dann halt doch mit Gegentoren eben bestraft werden. Das heißt also, absolut auf der Hut zu sein. Wenn Hannover nach vorne spielt, ist sehr auffällig, dass man vor allen Dingen über rechts spielt. Also in dieser Saison ist Hannover noch viel rechtslastiger, als es die Fortuna in den letzten beiden Saisons gewesen ist. Und das ist eigentlich relativ spannend zu sehen, weil der beste Spieler, den Hannover hat, würde ich denken, oder sogar der eine Spieler, der wirklich ein Unterschiedsspieler ist und sein kann, das ist Derek Köhn auf der linken Seite. Hannover spielt in einem, auf jeden Fall mit einer Dreierkette und zwei Schienenspielern dann jeweils, also ob man das jetzt 3-4-3 nennt. Manchmal ist es ein 3-4-1-2, manchmal ist es ein 3-4-2-1, aber auf jeden Fall immer mit dieser Dreierkette und hat dann eben auf der linken Seite Derek Köhn, der, ja, ich glaube, wirklich einer der stärksten Spieler ist in der ganzen zweiten Liga. Sollte vor der Saison auch abgegeben werden. Und das ist dann zu so einer Art Autanaka-Situation gekommen. Man hatte den Nachfolger eigentlich schon verpflichtet. Und hat eigentlich nur darauf gehofft, dass noch irgendwie ein hochkarätiges Angebot reinschwebt. Und das ist dann nicht gekommen. Also hat man ihn jetzt behalten. Und das ist auf jeden Fall gar nicht so schlecht für Hannover, weil der auch eigentlich eine richtig, richtig gute Saison bisher spielt. Ja, aber eben interessanterweise nicht, indem man jeden Angriff über ihn laufen lässt, sondern genau durch das Gegenteil. Man versucht eigentlich immer von diesen Flügelzehnern, die halt quasi hinter der einen Spitze spielen, schiebt man einen immer auf die rechte Seite eigentlich im Aufbau. Manchmal nimmt man dann halt den zweiten noch hinzu und überlädt dann halt ganz, ganz stark den rechten Zehnerraum, den rechten Halbraum und sorgt dann halt eben dafür, dass halt viele gegnerische Spieler auch dort gebunden sind, spielt dann da halt entweder zum Strafraum durch, was halt auch manchmal funktioniert, einfach weil man eine hohe individuelle Qualität hat. Wenn das nicht funktioniert, spielt man dann den Wechsel auf den anderen Flügel, wo Derek Köhn, ähnlich wie das Fortuna mit Zollis zum Beispiel macht, ihn halt absolut ganz breit hinten an der Linie stehen lässt. Das heißt, er zieht halt die ganze Abwehr auseinander und bringt ihn dann halt in 1-gegen-1 und da ist er eben absolut tödlich. Weswegen viele Mannschaften versuchen werden, den dann da auch auf dieser Seite zu doppeln. Aber das ist halt eben auch nicht so einfach. Das heißt, da kommt sehr viel Arbeit zu auf die Kombo Zimmermann und Klaus. Und ja, wahrscheinlich dann eben auch Engelhardt, der da wahrscheinlich immer mal wieder auch unterstützend eingreifen wird und so weiter. Also da muss man wirklich aufpassen, ohne halt die rechte Seite eben auch zu vernachlässigen der Hannoveraner, weil auch da ist eben viel individuelle Qualität. Und ja, gerade diese Flügelzehner sind halt auch richtig gut drauf. Das ist zum einen Havard Nielsen, den kennen wir ja alle noch besonders gut. Der ist, nachdem er ja auch nicht so leicht reingekommen ist, jetzt mittlerweile auch in richtig guter Form, hat jetzt irgendwie mehrfach getroffen gegen Osnabrück und spielt da vielleicht auch in so einer ähnlichen Rolle, wie das halt Vermey bei Fortuna macht, indem er einfach den Ball laufen lässt, ihn immer sofort weiterleitet und sich einfach clever und gut bewegt. Neben ihm spielt Cedric Teuchert eine richtig gute Saison, wie auch so ein Name, wo man immer nicht so genau weiß, finde ich. Der ist irgendwie seit Jahren in der zweiten Liga dabei, aber ich wüsste eigentlich nicht, wie der aussieht. Ich weiß nicht so genau, was der für einen Spielstil hat. dem kommt offenbar zugute, dass Hannover schon 5 Elfmeter diese Saison zugesprochen bekommen hat. Der hat von, ich glaube, 4 oder 5 seiner 6 Saisontore, die er schon hat, sind Elfmeter. Trotzdem sind halt Tore, die zählen, und hat auch schon einige Assists gesammelt, ist also auch relativ gut drauf. Und dann ist ein bisschen die Frage, wer bei Hannover vorne in der Spitze drin starten wird. Der neben Derek Köhn weitere eigentlich beste Spieler der Hannoveraner ist Tresoldi, ein 19-jähriges Sturmtalent, das in der Saison richtig den Durchbruch geschafft hat. Allerdings war der jetzt ein bisschen angeschlagen, konnte gegen Osnabrück gar nicht spielen, hat er dann auch nicht so richtig gefehlt, wie man am Ergebnis sieht. Ich glaube aber, wenn er gegen Düsseldorf wieder fit ist, wird er auch wieder den Start bekommen, einfach weil er in den Spielen davor so überzeugt hat. Eine letzte Personalie, die man vielleicht noch nennen könnte, und damit bindet man dann vielleicht irgendwie auch ein ganz schönes Schleifchen um dieses Hannover-Segment. Den teuersten Neuzugang, den man vor dieser Saison geholt hat, ist Marcel Halstenberg, den man als, ich glaube, sogar aktuellen deutschen Nationalspieler oder ehemaligen deutschen Nationalspieler aus Leipzig geholt hat, weil er unbedingt zurück zu seinem Heimatclub in die zweite Liga wechseln wollte. Auf jeden Fall interessant, finde ich, dass man halt für so einen Spieler so viel Budget locker gemacht hat. Ich weiß nicht, wenn ihr euch das so anhört, wenn man vielleicht irgendwie auch nochmal daran denkt, wie das letzte Spiel der Fortuna gelaufen ist gegen Hannover, ich glaube am 33. Spieltag, das war ja dann auch mit einem 3:3 ein ziemliches Scheibenschießen, wenn man sich anschaut, wie die Teams beide gerade drauf sind, müssen wir da jetzt ein Offensivfeuerwerk erwarten?
Das hört sich so ein bisschen an, ne? Frage ist, ob er Mai spielen kann, das wäre natürlich bitter, wenn nicht. Also ich meine, wenn er jetzt zeitnah wieder ins Mannschaftstraining einsteigen kann, dann kann man das ja darauf hoffen. Ansonsten, klar, Jamil Siebert muss jetzt halt in die Bresche springen, die André Hoffmann verletzungsbedingt hinterlassen hat. Ist natürlich auch ein krasser Start dann. Ja, jetzt mehr Fokus auf ihm, weil nämlich klar ist, es ist nicht nur so, dass er von Anfang an spielen wird, sondern dass er von Anfang an spielen werden wird, einfach die nächsten Spiele, nicht nur Hannover. Und da wird man wahrscheinlich nochmal genauer auf ihn gucken. Nicht nur, wenn man einmal in der Startelf ist, sondern wenn alle anderen wissen, okay, der wird einfach seinen Teil jetzt beitragen müssen. Den KSC hat er mir, wie gesagt, gut gefallen. Deshalb habe ich auch nicht so eine große Sorge, ihn dagegen die individuell starken Hannoveraner spielen zu sehen. Aber es ist halt die Frage, ne? Also sind die warten schon eher ab dann Hannover und wollen dann, oder kommen die aus einem starken Ballbesitz heraus auch? Scheint ja schon
wie so gesagt, eine Mischung zu sein. Ne? Wenn ich jetzt nochmal nachschaue, ich glaube,
ach so, ja.
51% Ballbesitz im Liga-Vergleich. Also es hat ein bisschen was von beidem, situativ, bla bla bla. Aber Hauptsache, wir gehen halt vorne giftig drauf und sinnvoll auf Strom und so. Ne? Also ich glaube, es ist halt einfach, es ist halt quasi die durchschnittliche Zweitligatruppe mit mehr Qualität als viele andere, und anders als in vielen anderen Saisons kriegen die das diesmal halt irgendwie ganz gut umgesetzt, und dann bist du halt irgendwie auch nur Vierter gerade.
Ja, und man muss ja jetzt auch sehen, dass das 7:0, also 7 Dinger werden nicht machen, aber die haben ja in den Spielen vorher durchaus auch immer mal 2 Tore gemacht. Also ich glaube, das ist einfach volle Kraft nach vorne. Wird schon gespielt werden, und dass man das 0 gestaltet in dieser Saison, spielt die Fortuna ja auch eher 3:2, würde ich sagen, als 1:0. Mittlerweile hat ganz am Anfang ja mit dem 1:0 gegen Hertha und dem 0:0 gegen St. Pauli, das sind schon Zeiten, da kann man sich gar nicht mehr daran erinnern, noch ein bisschen anders ausgesehen. Also ich gehe schon davon aus, dass in diesem Spiel mindestens 4 Tore fallen.
Ich habe das gehört. Ihr Wettprofis da draußen. Ich vertraue Florian Kastensmeyers Fähigkeiten auf der Linie natürlich voll und ganz, und glaube aber auch, dass es ein, wie von Lou ja angesprochen, interessantes Spiel wird und wie von Tim prognostiziert irgendwie. Also man kann sich einfach auf Fortuna Düsseldorf-Spiele freuen. Das ist doch so eine schöne Sache.
Vielleicht sollte ich dann jetzt, um wirklich noch endgültig die Schleife hinter diese Folge zu machen, sagen, dass ich relativ optimistisch auf dieses Spiel schaue. Klammer auf, auch wenn ich das eigentlich nur sage, weil du diese These jetzt in den Raum hast. Also ich weiß ehrlich gesagt nicht wirklich, ob ich jetzt fest von einem Sieg ausgehen würde, aber ich gehe ehrlich gesagt auch nicht von der Niederlage aus. Von daher würde ich das jetzt nochmal ganz stark, wenn der Fußballgott hier zuhört, auf der optimistischen Seite irgendwie verbuchen wollen und würde sagen, wir überprüfen dann nächste Woche, ob das gereicht hat.
Sehr gut.
Genau.
Ich freue mich drauf.
Wir werden nächste Woche ausführlich drüber sprechen, so ausführlich, wie wir es heute getan haben und freuen uns drauf.
1:15, unsere Zeit. In dem Sinne, macht's gut. Ciao, ciao.
Ciao.